Fußball Europa zu Gast in Deutschland. Und der Gastgeber selbst hat gleich mal den Euphoriefunken gezündet. Der ist heute ganz schnell übergesprungen auf die Fanmeilen überall im Land. Tja, so sieht EM-Stimmung aus. Hallo und herzlich willkommen zu den Tagesthemen am Abend der EM-Eröffnung. Die Nachrichten wird heute Susanne Daubner für uns.
Guten Abend.
Tja, und viel besser hätte es heute in München auch nicht losgehen können. Egal, wie groß die Erwartungen auch waren, die deutsche Mannschaft hat sie voll und ganz erfüllt. Das Eröffnungsspiel gegen Schottland, eines mit hoher Tordichte und eines, das Lust macht auf die kommenden EM-Wochen. Florian Nass.
Die Fußball-Europameisterschaft beginnt mit einer Mini-Pyro-Show, die vorab für Diskussionen gesorgt hatte, aufgrund einer möglichen negativen Signalwirkung. Zur Eröffnung bringt dann Heidi Beckenbauer, Witwe des im Februar verstorbenen Franz Beckenbauer, den EM-Pokal in die Münchner Arena, begleitet von Jürgen Klinsmann und Bernhard Dietz, den Europameister 1980 und 96. Dann wird gespielt und es wird früh gejubelt. Deutschland in Weiß mit Toni Kroos und dessen weiten Pass auf Kimmich. Der anschließend weiter zu Florian Wirtz vom deutschen Meister Bayer Leverkusen. Deutschland geht schon nach 10 Minuten 1-0 in Führung vor 66.000 Zuschauern. Die deutsche Mannschaft hatte von Beginn an die Initiative übernommen. Der Treffer aber wirkt wie eine Erlösung, auch bei Bundestrainer Julian Nagelsmann. Toni Kroos bleibt anschließend der Ideengeber der deutschen Mannschaft. 19. Minute, der kurze Pass auf İlkay Gündoğan und der auf Kai Havertz. Den Rest zum 2:0 erledigt Jamal Musiala per Traumtor unter die Latte. Zwei 21-Jährige treffen also für die deutsche Mannschaft. Das gab es noch nie zuvor bei einer Europameisterschaft. Auch noch nie eine solch frühe 2:0-Führung. Noch vor der Pause gibt es nach Foul an Kapitän Gündoğan Strafstoß und Platzverweis gegen Schottlands Portus. Das alles nach Videobeweis. Vom Elfmeterpunkt verwandelt Havertz zum 3:0. Es ist der deutliche Pausenstand. Nach dem Wechsel bleibt es einseitig und torreich. 68. Minute, der eingewechselte Füllkrug zum 4:0. Die Fans in der Münchner Arena sind restlos begeistert. In der 87. Minute das 4:1. McKennas Kopfball gibt Antonio Rüdiger die entscheidende Richtungsänderung. In der Nachspielzeit sorgt dann Emre Can für den Schlusspunkt. 5:1. Deutschland startet spektakulär in diese Europameisterschaft.
Katharina Pfadenhauer ist im Olympiapark in München. Katharina, zehntausende Fans sind dort zum gemeinsamen Fußballgucken und Feiern zusammengekommen. Wie haben die denn den Auftakt erlebt?
Ja, 30.000 Fans haben hier jetzt vorhin gerade noch hinter mir gefeiert. Hier war eine der vielen Leinwände auf diesem Festivalgelände. Und ich muss sagen, die Stimmung hier vor Ort war wirklich eigentlich den ganzen Tag über total friedlich und ausgelassen. Ich habe vor dem Spiel noch beobachtet, wie sich schottische und deutsche Fans teilweise in den Armen gelegen haben und sich gegenseitig viel Glück gewünscht haben für dieses Spiel. Und jetzt auch direkt nach dem Spiel habe ich noch mit einem 23-jährigen Schotten gesprochen, der gesagt hat, klar ist das Ergebnis gerade hart, aber er ist so dankbar dafür, hier überhaupt Teil des Ganzen zu sein. Und allein das fühlt sich für ihn schon wieder ein Sieg an. Und auch die deutschen Fans haben zu mir gesagt, diese Erwartung an diese EM, nicht nur, dass Deutschland ein gutes Turnier spielt, sondern auch eben, dass wieder Leichtigkeit und gute Stimmung im Land aufkommt, das spüren sie jetzt nach diesem Tag und nach diesem Abend hier.
Mhm. Katharina, diese Heim-Europameisterschaft ist ja in vielfacher Hinsicht eine Herausforderung, auch was die Sicherheit angeht und die Organisation. Wie lief da der Premierenabend?
Ja, also für die Sicherheitsbehörden und für die Städte ist es natürlich ein Riesenkraftakt gewesen. Allein das Sicherheitskonzept hat zwischen 5 und 9 Millionen Euro die Städte gekostet, je nach Austragungsort. Aber das Sicherheitskonzept hat funktioniert. Also es ist alles friedlich und ruhig geblieben. Es gab strenge Kontrollen an den Einlässen. Und auch im Stadion mit diesen elektrischen Tickets hat alles gut funktioniert. Da war am Anfang auch die Sorge, ob das alles reibungslos laufen würde oder ob es vielleicht zu Sabotageakten kommen würde. Aber das ist alles nicht eingetreten. Und die Polizeikräfte, die hier zu 2000 vor Ort waren, die haben sich auch auf genau diese Szenen vorbereitet. Also München war ja zwischenzeitlich auch total überfüllt. Die Polizei hat gesagt, man darf nicht mehr in die Innenstadt kommen oder man soll bitte nicht mehr. Und auch hier die Fanzone war total überfüllt. Die haben dann die Eingänge zugemacht. Aber es ist alles geordnet und friedlich geblieben.
Katharina Pfadenhauer, vielen Dank für die Eindrücke aus München. Dankeschön. Während bei der Europameisterschaft jetzt mancher auch wieder auf den Fußballgott hofft, ist sein Stellvertreter auf Erden heute den Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen erschienen. Der Papst zu Gast beim G7-Gipfel, das hat es auch noch nicht gegeben. Neben den großen Themen Migration und Krieg gegen die Ukraine war die Meinung von Papst Franziskus zum Thema künstliche Intelligenz gefragt. Klingt für manche erstmal wenig einleuchtend, aber auch die KI, so der Papst, könne schließlich zur tödlichen Gefahr werden. Anja Miller.
Mit 87 nimmt der Papst noch die Rolle des KI-Experten ein. Sein Wort hat Gewicht. 20 Minuten spricht Franziskus zum Thema künstliche Intelligenz und nimmt die Mächtigen der Welt in die Verantwortung. Es liegt an allen, sie sinnvoll zu nutzen. Und es kommt der Politik zu, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass eine solche positive Nutzung möglich und fruchtbar ist. Konkret geht es ihm darum: Eine Technik, die immer mehr Macht über Menschen bekommt, Fake News verstärkt, Kriege beeinflusst, braucht verbindliche Regeln. Keine Maschine darf jemals die Wahl treffen können, einem Menschen das Leben zu nehmen. Sehr aktuelle Forderungen angesichts der zahlreichen Kriege und Konflikte, mit denen sich die G7-Teilnehmer in diesen Tagen beschäftigen. Dass ein Papst erstmals Gast eines G7-Gipfels ist, werten Beobachter als gelungenen PR-Coup der Gastgeberin Giorgia Meloni. Meloni will so ihre Nähe zum Papst auch in politischer Hinsicht zeigen. Sie, die, sagen wir mal, rechts ist, in Italien sagt man Mitte rechts, aber andere sagen rechtsextrem, hat durch die Präsenz des Papstes nun die Möglichkeit, gemäßigter zu erscheinen. Dennoch, Meloni steht für ein ultrakonservatives christliches Weltbild und daran scheiden sich auf dem G7-Gipfel die Geister. Zu spüren war die Kluft bereits bei der Begrüßung von Frankreichs Präsident Macron und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Jetzt bestätigt sich die unterschiedliche Haltung beim Thema Frauen und dem Recht auf Selbstbestimmung. Meloni möchte den Begriff Abtreibung aus dem Abschlussdokument streichen. Für den französischen Präsidenten mitten im Wahlkampf daheim schwierig. Wir haben nicht die gleichen Voraussetzungen. Frankreich hat das Recht der Frauen auf Abtreibung und die Freiheit des eigenen Körpers in seine Verfassung aufgenommen. Frankreich teilt die Vision der Gleichstellung von Frauen und Männern. Das ist allerdings keine Vision, die im gesamten politischen Spektrum geteilt wird. Ich bedauere es, aber ich respektiere es, denn es war die souveräne Entscheidung ihres Volkes. Am Ende kommt das Wort Abtreibung in der gemeinsamen Erklärung nicht vor. Die Unterschiede in Europa werden auch auf dem G7-Gipfel deutlich. Die Abschlussvereinbarung setzt aber ein deutliches Zeichen der Geschlossenheit bei der Unterstützung der Ukraine. Und die G7-Staaten fordern ausdrücklich, dass auch andere Länder wie China und der Iran Russland nicht mehr unterstützen.
Und der Leiter unseres ARD-Hauptstadtstudios, Markus Preis, begleitet den G7-Gipfel. Markus, wir haben es gehört. Die G7 drohen Ländern, die Russlands Kriegsmaschinerie unterstützen, mit Sanktionen. Gemeint ist vor allem China. Wie resümierst du diese beiden Gipfeltage mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine?
Also ich würde sagen, man hat sich schon sehr deutlich hinter die Ukraine gestellt und man hat das auch anders als bei anderen Gelegenheiten diesmal doch sehr stark auch mit Taten unterlegt. Also dass man 50 Milliarden Euro oder beziehungsweise Dollar mobilisiert für die Ukraine, das ist wirklich eine Menge Geld in diesem Konflikt. Dass man ganz konkret mehr Luftverteidigungssysteme vom Typ Patriot liefert, das ist genau das, was die Ukraine jetzt braucht. Also man hat bei diesem Treffen und die Sicherheitszusagen der USA der Ukraine klar geholfen, militärisch und wirtschaftlich für die nächsten Monate gewappnet zu sein. Jetzt wird man morgen in der Schweiz gucken, ob man auch diplomatisch ein bisschen vorankommt.
Tja, und da ist einer heute reingegrätscht, nämlich Wladimir Putin. Und damit zu Ina Ruck in Moskau. Ina, Russland ist bei der internationalen Friedenskonferenz morgen in der Schweiz nicht dabei, hat heute aber Bedingungen für Friedensgespräche genannt.
Ja, genau. Putin hat gesagt, es könne doch alles ganz einfach sein. Die Ukraine müsse nur vollständig ihre Armee abziehen aus den 4 ukrainischen Gebieten, die Russland für sich beansprucht, aber gar nicht vollständig kontrolliert, nämlich aus Saporischschja, Cherson, Donetsk und Luhansk. dann müssten diese vier Gebiete plus die beiden Verwaltungsgebiete der Krim international anerkannt werden als russisch. Die Restukraine müsse blockfrei bleiben und in der Folge müsste der Westen dann auch seine Sanktionen gegen Russland einstellen. Soll heißen, Russland schafft Fakten auf dem Schlachtfeld, die ganze Welt soll diese Fakten akzeptieren und dann gibt es Frieden. Das ist Putins Vorschlag.
Was genau bezweckt er mit diesem Manöver?
Naja, er will sicherlich die Agenda setzen für die Gespräche, bei denen er nicht dabei ist in der Schweiz. Die Tagesordnung ein wenig sprengen, das mag ihm auch gelingen. Neu ist der Vorschlag, den er da macht, eigentlich gar nicht. Er hat immer schon gesagt, verhandeln geht nur auf Basis dessen, was am Boden erreicht wurde. Er hat es sogar noch ausgeweitet, will diese vier Gebiete, die sie bislang nur gar nicht vollständig kontrollieren, jetzt vollständig unter seine Kontrolle bekommen. Die Ukraine soll also vollständig abziehen. Und er hat auch noch der Ukraine gedroht. Er hat gesagt, in Zukunft solle die Ukraine dann, also nach diesem russisch gearteten Friedensschluss, den er sich vorstellt, den Dialog mit Russland suchen, denn das sei existenziell für ihre weitere Existenz und auch entscheidend für ihre Existenz. Das ist eine klare Drohung. Ob das alles Verhandlungstaktik ist und Putin wirklich verhandeln will und Maximalforderungen stellt, oder ob es einfach nur seine Art ist, zu sagen, eigentlich will ich gar nicht verhandeln, das werden wir sehen. Aber die Forderungen und auch die Drohungen heute sprechen schon eine deutliche Sprache.
Danke, Ina. Und damit nochmal zu dir, Markus. Wie haben die G7 auf Putins Einlassung reagiert?
Ja, man begreift das Ganze hier als ein ziemlich vergiftetes Angebot aus zwei Gründen. Zum einen, Putin liefert all den Parteien auch im Westen wieder Argumente, die sagen, man sollte die Unterstützung für die Ukraine einstellen. Putin sei doch bereit zu Verhandlungen. Also denen hat er quasi jetzt ein weiteres Argument gegeben. Und zum anderen sieht man es so, dass Putin eben versucht, diese Konferenz, die morgen in der Schweiz beginnt, zu stören, zu diskreditieren. Dort haben die westlichen Verbündeten der Ukraine ja auch als Gastländer zum Beispiel aus Indien oder Indonesien. Und die Botschaft Putins, so versteht man das hier, an diese Länder ist, dass man denen klar sagt, seht her, der Westen macht mit euch Konferenzen, aber konkrete Friedensangebote, die ich vorlege, die werden nicht angenommen. Aber die Ablehnung ist sehr, sehr deutlich, einfach weil man zum Beispiel auf die Ukraine selber verweist. Präsident Zelensky ist hier noch in Italien, hat dem italienischen Fernsehen gesagt, dass man Putin einfach nicht vertrauen könne und dass das Ganze im Prinzip am Ende eine Kapitulation der Ukraine wäre.
Markus, das ist in Bari ja auch ein Treffen von Regierungs- und Staatschefs, von denen viele zu Hause politisch angeschlagen sind. Sind die G7 und morgen die Friedenskonferenz für den Kanzler vielleicht auch ein wenig eine willkommene kurze Auszeit vom innenpolitischen Krisenmodus?
Also ich will es mal so sagen, das Ständchen, das er heute Morgen zu seinem Geburtstag bekommen hatte, das war sicher ein Moment, in dem er sehr viel Zuspruch erfahren hat. Ich glaube aber ansonsten spürt er, was da sich in Deutschland auch zusammenbraut, wie stark man das Wahlergebnis vom vergangenen Wochenende nachdiskutiert und dass da einfach der Druck wächst. Wir hören ja, dass am Sonntag eine Präsidiumssitzung geben soll. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Olaf Scholz hier keine Auszeit hatte, sondern sehr, sehr viel auch mit dem beschäftigt war, was da in Berlin gerade passiert.
Vielen Dank für die Einschätzung. Dankeschön. Das Wasser ist weg, die Schäden bleiben. Nach dem Hochwasser in Bayern und Baden-Württemberg sind vielerorts die Mauern feucht, die Wohnungen verdreckt und die Möbel schrottreif. Und ganz ähnlich sah es im Mai auch schon in Teilen des Saarlands und von Rheinland-Pfalz aus. Die Betroffenen stehen jetzt nicht nur vor einem Berg voll Arbeit, sondern auch vor einem Haufen an Kosten. Um zu helfen, haben die Bundesländer Hilfsprogramme aufgelegt. Zugleich fordern sie aber auch immer lauter eine Versicherungspflicht für Elementarschäden. Denn mit dem Klimawandel dürften Wasser und Kosten in Zukunft weiter steigen. Gabriele Dunkel.
Das ist in der Nacht um eins, kurz nachdem das Wasser quasi reinkommen ist, ist dann über Nacht nochmal um 10 cm gestiegen. So hat es dann ausgeschaut. Da gibt es nichts mehr zu retten und nichts mehr zu machen.
Auf den ersten Blick sind die Schäden im Haus von Hubert Hegele im bayerischen Wörleschwang nicht wirklich zu erkennen. Doch das Hochwasser Anfang Juni hat fast alles zerstört. Die Nässe ist tief ins Mauerwerk eingedrungen. Auf rund 100.000 Euro schätzt er den Schaden. Er ist nicht versichert. Er habe sich lange um eine Elementarschadenversicherung bemüht, jedoch ohne Erfolg. Auch deshalb befürwortet er eine Pflichtversicherung für Schäden durch Naturgewalten.
Hagelschaden, Sturm deckt irgendwas ab. Und das, in meinen Augen, das kann jeden treffen und da braucht jeder auch Sicherheit. Und ich zahle da liebend gern auch in die Gesamtgesellschaft ein, weil ich weiß, wie es jetzt ist.
So wie ihm erging es vielen, die bei den vergangenen Hochwassern in Deutschland alles verloren haben und nicht dagegen versichert sind. Weil entweder Versicherungen eben nicht angeboten werden oder auch, weil die Kosten zu hoch sind. Nur etwa die Hälfte aller Eigentümer hat eine Elementarschadenversicherung. Die Bundesländer fordern deshalb schon seit langem parteiübergreifend eine bundesweite Pflichtversicherung für Elementarschäden und tun dies nun erneut im Bundesrat.
Viele Menschen haben Hab und Gut verloren. Nach unserer Auffassung wäre es sehr hilfreich für viele, eine solche Versicherungspflicht einzuführen, damit nicht der Staat immer wieder einspringen muss.
Jeder weiß, die Ministerpräsidentin, Ministerpräsident, der Bundeskanzler sind sich bei dem Thema seit langem einig. Allein das Bundesjustizministerium blockiert.
Der Bundesjustizminister will den Eigentümern keine zusätzlichen Kosten aufzwingen. Er macht nun einen Alternativvorschlag. Elementare Schäden lassen sich nicht komplett verhindern. Daher ist es wichtig, sicherzustellen, dass alle Immobilienbesitzer die Möglichkeit haben, sich dagegen zu versichern. Das wollen wir mit einer Angebotspflicht erreichen. Die Versicherer sollen also zumindest ein Angebot machen müssen. Ob Eigentümer das annehmen, soll ihnen selbst überlassen bleiben. Versicherungslobbyisten befürworten ebenfalls eine freiwillige Lösung. Sie wollen sich nicht alleine in der Pflicht sehen.
Ich glaube in der Tat, dass eine alleinige Pflichtversicherung den Anreiz zur Prävention, zur Klimafolgenanpassung senkt. Weil man einfach sagt, es kommt ein Schaden und irgendjemand zahlt dafür. Ich glaube, dass das falsch ist und deswegen brauchen wir diesen Dreiklang aus Prävention, freiwilliger Versicherung und Risikoteilung mit dem Staat.
Kommende Woche wollen Bund und Länder bei ihrem Treffen über Pflichtversicherungen beraten. Hubert Hegele kann beim Wiederaufbau seines Hauses jetzt nur noch auf staatliche Unterstützung hoffen. Aufgeben möchte er das Wohnhaus seiner Eltern nicht.
Und wir haben jetzt erstmal weitere Nachrichten mit dir, Susanne.
In Mannheim haben tausende Menschen des getöteten Polizisten Ruven Lauer gedacht. Ein Trauerzug mit mehreren hundert Beamten führte zunächst durch die Innenstadt. Bei der anschließenden Trauerfeier sprach der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann von einer so wörtlich existenziellen Ungerechtigkeit. Vor zwei Wochen hatte ein Afghaner Aktivisten der islamkritischen Organisation Pax Europa angegriffen und dabei den Polizisten tödlich verletzt. Die NATO soll künftig die Waffenlieferungen an die Ukraine und die Ausbildung ukrainischer Soldaten koordinieren. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte nach einem Treffen der Verteidigungsminister des Bündnisses, das Hauptquartier dafür werde in Wiesbaden sein. Bislang organisieren die USA die Militärhilfe für die Ukraine. Die Europäer in der NATO sollen nun mehr Verantwortung übernehmen. Der endgültige Beschluss fällt beim NATO-Gipfel im kommenden Monat in Washington. Die Basketballer des FC Bayern München haben ihren sechsten deutschen Meistertitel perfekt gemacht. Das Team gewann am Abend beim Dauerrivalen Alba Berlin mit 88-82. Es war der entscheidende dritte Sieg im vierten Spiel der Finalserie. Bayern ist damit erstmals seit 2019 zurück auf dem deutschen Basketballthron.
So, und wenn der Ball heute Abend schon so gut läuft, dann spielen wir ihn jetzt auch noch schnell rüber zu Sven mit der Frage Public Viewing Wetter zur Europameisterschaft.
Ja, ist ja immer die Frage, jetzt kommt der klassische Satz, wie man sich anzieht. Aber im Prinzip kann man das schon machen, zumal es wärmer wird, aber auch immer den Blick in den Himmel richten. Denn das Ganze ist ein tiefdruckbestimmtes Wetter. Es kommt jetzt kein Sommer hoch. Temperaturen, ja, werden steigen, zeige ich gleich. Aber eben, das ist auch ein wechselhaftes Geschehen. Das können wir uns aber alles optisch ein bisschen angucken. Das ist erstmal in den Westen geblickt, also nordrhein-westfälische Landeshauptstadt Düsseldorf. Und man sieht, die Werte gehen hier hoch, also so 24, vielleicht mit dem Unsicherheitsbereich sogar 26. Grad. Was da hinten passiert, ist im Moment noch unklar. Wird es milder, also wärmer, muss man sagen, also sommerlicher oder eher wieder kühler? Und jetzt nehmen wir diese Unsicherheit mal kurz raus und legen Dresden darüber. Und dann sehen Sie, was im Osten Deutschlands passiert. Viel, viel wärmere Luft kommt nämlich dorthin. Man ist da ja weiter weg von diesem Tief über den britischen Inseln. Und da geht es sofort in Richtung 30 Grad. Und jetzt habe ich es mehrfach genannt, das Tief. Und jetzt gucken wir uns nochmal das Tief an. Und das liegt hier über Schottland etwa. Und das dreht sich fleißig. Und dieses Drehen bedeutet, und das sieht man hier auch sehr schön, blau heißt Niederschläge, dass immer wieder Regengebiete über uns drüber ziehen. Das sind dann Schauer, das sind auch mal Gewitter. Und zwischendurch, das ist auch das Typische bei solchen Gebieten, gibt es ja mal eine Pause. Und dann ist ganz schön schön. Heute Nacht im Westen häufig Regen oder auch Schauer, später auch gewittrig durchsetzt. Im Osten ist es deutlich ruhiger. Da wandert, das sieht man aber schön, dieses ganze System dann morgen zunächst mal hin. Dahinter, auch das wiederum schön zu sehen auf diesem Film, reißt es auf. Es gibt dann einen ganz schön schönen Samstag in vielen Landesteilen und dann rückt eben das nächste Gebiet hinterher. Bei den Temperaturen bedeutet dieser Luftmassenwechsel schon, dass die Frühwerte nicht mehr so tief sind. 10 bis 15 Grad, 9 in Niederbayern. Morgen der Nachmittag präsentiert sich dann so. Im Südwesten und im Osten durchaus mal 22 Grad, für die meisten eher 18 bis 21. Und das sind die nächsten Tage. Der Sonntag ganz schön schön, nach Nordwesten eher Schauer und Gewitter, die ein bisschen vorrücken am Montag, aber dann eben schon in der Osthälfte 7 oder 28 Grad, Jessie.
Eine ganz schön schöne Prognose. Vielen Dank, Sven, dafür.
Gerne.
Und das waren unsere Tagesthemen am späten Freitagabend. Hier im Ersten folgt jetzt die Miniserie Wo wir sind, ist oben.
Darin geht es um Macht und Einfluss von Lobbyisten in der Politik.
Und morgen begrüßen wir Sie dann in der Halbzeitpause des EM-Spiels Italien gegen Albanien.
Ihnen eine gute Nacht.
Tschüss.
Ja, das musst du.